Und wir kommen jetzt zum letzten Vortrag, der, glaube ich, ein Thema berührt, das alle, die in der Praxis sitzen und in der Ambulanz, mit denen eigentlich wir alle konfrontiert sind. Wie sieht es mit dem Immunsystem unserer Patienten aus, die chronische Erkrankungen haben und die einer Systemtherapie bedürfen? Konkret immunsuppressiver oder heute die Möglichkeit immunmodulierender Therapien. Was müssen wir beachten? Und ein ganz heißes Thema ist natürlich die Impfungen. Was darf ich impfen? Was muss ich erwarten? Was muss ich erklären, um gleich anzuschließen an den vorherigen Vortrag? Bitte.
Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, dass ich Ihnen heute das Thema der Impfungen bei den immunmodulierenden Therapien näher bringen darf. Das ist ein wichtiges Thema für uns Kinderärzte, mit dem wir einfach sehr viel zu tun haben. Immunmodulierende Therapien, darunter verstehen wir Targeted Immune Modulators, und die spielen eben eine zentrale Rolle bei unterschiedlichen immunvermittelten dermatologischen Erkrankungen im Kindesalter nun auch. Und es gibt eben zwei Gruppen davon, die da dazugehören. Das sind einerseits die Gruppe der Biologiker, das heißt Antikörpertherapien, die unterschiedliche Targets haben, Wirkungsorte, und die Gruppe der Januskinase-Inhibitoren, die als Small Molecules gelten. Nun, die Einsatzbereiche in der Immundermatologie gibt es einerseits die häufigen Indikationen, die wir alle kennen, auch als Kinderärzte, eben die atopische Dermatitis, die Psoriasis auch und eben auch eher häufig die chronisch spontane Urtikaria. Und es gibt seltenere Indikationen, wo dann diese Immunmodulatoren oft auch als eine Off-Label-Therapie angewendet werden. Dazu zählt zum Beispiel die Hidradenitis suppurativa, die Alopecia areata, Vitiligo, und Sie können es hier nachlesen, wo eben Immunmodulatoren schon eingesetzt werden. In den letzten Jahrzehnten gab es eine Vielzahl von neuen Immunmodulatoren, die auf den Markt gekommen sind. Das Ganze hat eben vor circa 20 Jahren angefangen mit den Anti-TNF-Alpha-Antikörpern, gefolgt von den Anti-IL-1-Antikörpern und dann natürlich mit Omalizumab, dem Anti-IgE, das wir auch in der Immundermatologie verwenden. Gefolgt dann unter anderem Anti-IL-12, 23, dann das Anti-IL-4-13 mit dem Dupilumab, das häufig in Verwendung ist. Neuere sind dann natürlich die Anti-IL-17, 23 und eben die Small Molecules mit den JAK-Inhibitoren. Das heißt, Sie sehen hier schon, dass es wirklich unterschiedliche Wirkungsorte gibt und unterschiedliche Ansätze eben verfolgt werden. Dieses Slide habe ich hinzugefügt, einfach nicht, dass Sie das auswendig lernen, sondern einfach, dass man sieht, dass diese Wirkmechanismen hier bei den häufigen Erkrankungen Psoriasis und atopischer Dermatitis einfach mittlerweile sehr komplex geworden sind. Das heißt, es überfordert oft einen, ich mag jetzt nicht Dermatologen, auch Kinderärzte oder Allgemeinmediziner, die eben mit dem Immunsystem vielleicht nicht so bewandert sind, dass sie sich vorstellen können, welche Zellen sind jetzt wirklich der Angriffspunkt und wie ist meine immunologische Auswirkung eigentlich aufgrund der Immunmodulatoren. Die JAK-Inhibitoren sind auf sehr vielen immunologischen Zellen zu finden. Das bedeutet, es ist eher ein sehr breiter Wirkmechanismus, wohingegen bestimmte Antikörpertherapien natürlich sehr präzise als Target bei den Immunzellen angewendet werden. Nun, die zugelassenen Immunmodulatoren, die wir in der pädiatrischen Dermatologie haben, das sind jetzt jene aufgelistet, die eben auch eine EMA-Zulassung haben. Wir haben das Omalizumab, sprich gegen das IgE gerichtet, ist zugelassen ab dem 12. Lebensjahr für die chronisch spontane Urtikaria. Wir haben die Gruppe der TNF-Alpha-Blocker gegen Psoriasis und die Hidradenitis suppurativa. Hier ist der Einsatz bereits zugelassen ab 4 Jahren bzw. 12 Jahren, je nach Indikation. Bei den Interleukin 12 und 23 Blocker haben wir das Ustekinumab, das einerseits bei der Psoriasis Anwendung findet und eine Off-Label-Anwendung auch bei den Ichthyosen beschrieben wird, schon ab 6 Jahren. Die Interleukin 17 Antikörper ab 6 Jahren. Das Dupilumab, natürlich kennen wir alle, ist bereits ab 6 Monaten bei der atopischen Dermatitis in Verwendung. Die Interleukin-13-Blocker ab 12 Jahren, da laufen aber Zulassungsstudien oder Studien natürlich, dass die Anwendung auch früher erfolgen kann. Dann Interleukin-31-Rezeptorblocker, unter anderem auch für Prurigo nodularis ab 12 für die atopische Dermatitis. Und die JAK-Inhibitoren, meistens ab 12 Jahre zugelassen, wobei das Baricitinib eben bei der atopischen Dermatitis auch schon für die Kleinkinder zugelassen ist, ab 2 Jahren. Nun, wir können nun sagen, brauchen wir überhaupt Impfungen unter immunmodulatorischer Therapie? Wir sehen ja eigentlich, dass die meisten Substanzen für ältere Kinder zugelassen sind. Das bedeutet, wir könnten ja eigentlich annehmen, dass die alle schon ihre Impfungen erhalten haben. Und ich könnte auch annehmen, dass ich einmal die immunmodulatorische Therapie mache und wenn der Status dann stabiler ist, sie pausiere oder absetze und dann die Impfungen fortführe. Es ist aber wichtig, dass wir bedenken, dass ein Kind mit Immunsuppression oder ein Patient mit Immunsuppression ein 2- bis 3-fach höheres Risiko hat für bestimmte Infekte, sei es viral, bakteriell, aber auch parasitär. Wir haben schwerere Verläufe und auch eine höhere Komplikationsrate von impfpräventablen Erkrankungen, eben vor allem die Influenza, Herpes Zoster, die Pneumokokken, Masern und Hepatitis B. Und wir haben natürlich durch die Infektionen oder die Infektionskrankheiten das Risiko, dass wir Schübe verursachen und das wollen wir natürlich verhindern. Nun ist die Rationale aber auch zu bedenken, dass die Impfantwort des Patienten unter Immunsuppression natürlich verändert sein kann. Und ich habe auf der anderen Seite einen Arzt vielleicht, der unsicher ist, wie er mit den Impfungen unter Immunmodulation weiter vorgehen sollen und diese umsetzen sollen. Das heißt, unsere Hauptfragestellung ist eigentlich, sind Impfungen, vor allem Lebendimpfungen, wo man ja sagt, die sind unter einer starken Immunsuppression kontraindiziert, sicher? Und haben wir einen Effekt auf die Bildung der schützenden Impfantikörper und auch auf die zelluläre Immunantwort trotz der Immunmodulation? Das heißt, sind die Impfungen wirklich vor, nach oder unter der immunmodulierenden Therapie effektiv und sicher? Wie wirkt eigentlich eine Impfung? Ich habe zum Auffrischen hier einfach ein Slide hinzugefügt. Es ist so, dass Sie durch die Injektion natürlich die Aufnahme des Proteins, des Antigens normalerweise in dendritische Zellen haben und diese durch Pattern Recognition Receptors aktiviert werden. Sie wandern dann eben ein in den Lymphknoten und dort präsentieren Sie das Vakzinantigen an T-Zellen und aktivieren diese. Und diese T-Zellaktivierung führt dann weiter zur T-Zellreifung, sprich wir haben CD8-positive Memory-T-Zellen, die wir dann später für die Immunabwehr brauchen. Und wir haben auf der anderen Seite B-Zellen, die aktiviert werden, die proliferieren und dann unsere schützenden Antikörper bilden. Es gibt unterschiedliche Vakzintypen, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Es gibt nicht nur Proteine oder Erregerbestandteile, es gibt DNA-Vakzine, die ebenso als Totimpfstoff gelten, ähnliche Wirkung haben. Aber was uns natürlich am meisten interessiert, sind die Lebendimpfungen. Und hier handelt es sich eben um abgeschwächte, aber vermehrungsfähige Erreger. Und wir wollen ja, dass wenn diese Impfung appliziert wird, dass diese Erreger sich vermehren und eine starke Immunantwort, die mitunter ein Leben lang dann auch wirklich wirkt, auftritt. Und da ist das Risiko, wenn ich eine Immunsuppression habe, dass diese Erreger sich immer weiter vermehren und Infektion verursachen können. Nun, die STIKO hat zu der Empfehlung, wie ich vorgehe, unter Immunmodulation oder Immunsuppression 2019 ein Positionspapier herausgebracht, das noch immer Gültigkeit hat. Und hier sieht man eben, dass wir unterschiedliche Therapien mit unterschiedlichem Schweregrad an immunsuppressiver Wirkung vorfinden. Wir haben die Biologiker, die einerseits in die Klasse 2 Therapeutika mit geringgradiger immunsuppressiver Wirkung eingereiht werden. Und wir haben die Biologiker, die vielleicht breiter wirken, die dann in die Klasse 3 eingereiht werden. Und bei der Klasse 3 ist es ganz klar, dass Lebendimpfungen auf jeden Fall kontraindiziert sind. Es gibt aber eben auch Biologika, wo es heißt, dass unter einem Nutzen-Risiko-Abwägung ich eben entscheiden kann und erwägen kann, auch eine Lebendimpfung zu verabreichen. Das bedeutet, immunsuppressiv ist nicht immer immunsuppressiv, immunmodulierend ist ein Unterschied. Wir haben ältere immunsuppressive Medikamente, die wir auch natürlich einsetzen in der Immundermatologie, die recht breit wirken. Das heißt, hier habe ich wirklich eine sehr starke, breite Wirkung auf das Immunsystem. Wohingegen die ganzen Biologika, von denen wir heute sprechen, und auch die JAK-Inhibitoren eigentlich als Immunmodulatoren gelten. Das bedeutet, sie sind sehr spezifisch von der Wirkung und sind antiinflammatorisch. Das macht einen Unterschied. Nun zu den Impfungen im Kindesalter. Ich habe Ihnen hier den Impfplan, der aktuell Gültigkeit hat, hineinkopiert. Und wir sehen, hier ist die Grenze 18. Geburtstag. Wir haben insgesamt 27 Teilimpfungen, die Kinder laut österreichischen Impfplan erhalten sollten. Und hier ist nicht die saisonale Influenza- und Covid-Impfung mit eingerechnet. Bis zum 2. Geburtstag, der ist hier dargestellt, sollten Kinder 21 Teilimpfungen bekommen. Und die meisten sind natürlich Totimpfstoffe, da zählt eben auch Covid dazu, also der Covid-Impfstoff. Und es gibt aber ein paar weniger, die habe ich Ihnen hier grün markiert, als Lebendimpfungen. Die Rotavirusimpfung, die bis zum 4. Lebensmonat bereits abgeschlossen sein sollte. Und eben die wichtigen für uns auch heute, die Masern-Mumps-Röteln-Impfung, die Varicellenimpfung und die nasale Influenza-Impfung. Die Masern-Mumps-Röteln-Impfung sollte zweimal geimpft werden und laut Impfplan eigentlich im 9. und im 13. Lebensmonat und aktuell aufgrund unserer Masernfälle und den steigenden Zahlen gibt es eine Off-Label-Anwendung ab dem 6. Lebensmonat. Die Varicellenimpfung ist empfohlen laut dem Impfplan im 13. Lebensmonat und dann nach 6 Wochen die zweite Teilimpfung, das heißt mit dem 14. Lebensmonat ist das Kind fertig geimpft. Und es kann aber auch laut der Fachinformation bereits früher begonnen werden mit dem 9. Lebensmonat. Die nasale Influenza-Impfung steht allen Kindern ab dem 2. Geburtstag bis zum 18. Geburtstag zur Verfügung. Nun, wenn wir uns anschauen, eben die Lebendimpfungen, die hier aufgezählt sind, sind in einem Alter, wo wir auch die immunmodulierenden Therapien bereits anwenden können. Wie ist jetzt die internationale Empfehlung oder das Vorgehen meistens bezüglich Impfungen und der unterlaufender immunmodulierender Therapie? Es ist generell so, dass Lebendimpfungen bei allen Biologikerklassen eigentlich kontraindiziert sind. Es wird allgemein nicht empfohlen. Inaktivierte Vakzine, sprich alle Totimpfstoffe, können wahrscheinlich generell sicher verabreicht werden, sollten teilweise aber natürlich trotzdem vor dem Therapiestart begonnen werden. Warum ist das so? Es ist jetzt nicht, dass Sie unbedingt Angst haben müssen, dass eine Lebendimpfung wirklich einen großen Schaden macht, sondern es liegt daran, dass wir einfach zu wenig Daten haben. Das bedeutet, dass einfach sehr viele Zulassungsstudien von den Therapeutikern nicht die Frage der Impfung inkludiert haben und deshalb gibt es keine generelle Empfehlung, dass man Lebendimpfungen eben verabreichen darf. Wir haben zwei Substanzgruppen eben oder Medikamente, das Dupilumab und das Baricitinib, was wir anwenden können eben ab dem 6. Lebensmonat und ab dem 2. Geburtstag. Und das ist eben der Zeitpunkt, wo wir die Lebendimpfungen eigentlich machen sollten. Und dann ist da natürlich die Frage, wie gehen wir vor? Zum Dupilumab gibt es immerhin 2 Studien dazu und ein paar präklinische Daten, die aber eigentlich sagen, dass es kein erhöhtes Risiko gibt für eine disseminierte Infektion nach dem Lebendimpfstoff. Und es gibt eine größere Studie, die gemacht wurde aufgrund eines Gelbfieberausbruchs in Brasilien. Da wurden Kinder eben haben Dupilumab kurzfristig abgesetzt und haben nach 7 Tagen Pause eine Gelbfieberimpfung erhalten. Und man hat gesehen, dass diese Gelbfieberimpfung sicher und effektiv war. Eine zweite Studie zeigt, war eine Case Series, wo Kinder eben so Dupilumab erhalten hatten und dann pausiert wurden. Und jene Kinder, die unter 12 Wochen Pause hatten, aber noch höhere Dupilumab-Spiegel im Blut hatten, haben MMR und Varicellen gut vertragen. Es war die Impfung effektiv, die Impfantikörper waren ausreichend und es fanden sich keine größeren Adverse Events. Das heißt, es sind Daten, auf denen man aufbauen kann und in denen man von Fall zu Fall natürlich entscheiden kann dann. Die Amerikaner haben dazu 2020 auch so ein Konsensuspapier herausgebracht zu Dupilumab und Impfungen. Sie sagen generell, dass es basierend auf den aktuellen Daten eben keinen Effekt hat, das Dupilumab auf die Impfantikörper bei Totimpfstoffen. Das heißt, es ist effektiv. Man braucht bei Totimpfstoffen die Therapie nicht unterbrechen. Die Kinder oder die Erwachsenen auch sollten eine saisonale Influenza-Impfung erhalten, aber man sollte eben mit dem Totimpfstoff impfen. Und sie sagen aber auch aufgrund der Datenlage, man sollte Lebendimpfungen unter der Therapie vermeiden, aber fallspezifisch abwägen und ein Infektionsrisiko versus Impfrisiko abwägen und entscheiden dann. Sie empfehlen, dass Lebendimpfungen mindestens 4 Wochen vor dem Start von Dupilumab abgeschlossen sein sollten. Und sie empfehlen auch, dass eben eine Serokontrolle möglich ist, wenn man unbedingt wissen möchte, ob eine Impfantwort vorhanden ist. Wie schaut es jetzt aus bezüglich der JAK-Inhibitoren und Impfungen? Und ich habe Ihnen da eine ganz rezente Studie hineinkopiert, die erst letzte Woche veröffentlicht wurde von spanischen Kollegen. Das ist ein spanisches Konsensuspapier quasi. Die empfehlen natürlich, dass vor Therapiestart die Patienten untersucht werden und der Impfstatus abgedatet wird. Und sie sagen auch, dass eben Totimpfstoffe bis zu 4 Wochen vor den JAK-Inhibitoren bzw. nach JAK-Inhibitoren gegeben werden können. Sie sind aber auch unter der Therapie sicher. Es könnte aber sein, dass eine reduzierte Impfantwort vorhanden ist. Bei den Lebendvakzinen sagen sie ganz klar, nicht während, also unter der JAK-Inhibitoren-Therapie, sondern man sollte mindestens 4 Wochen vorher und 4 Wochen nachher einen Abstand haben zu der Therapie. Die STIKO-Empfehlung von 2019 zeigt eben auch für diese Wirkungsklassen oder für die Gruppen leider eben nicht ganz aktuell. Es gibt kein Update von den letzten Jahren, aber sie sagen im Generellen, dass eben Totimpfstoffe jederzeit möglich sind. Im Idealfall sollten sie jedoch 2 bis eher 4 Wochen vor der Therapie gemacht werden. Und wenn ich sie unter laufender Therapie injizieren muss, dann bitte in der Mitte des Behandlungszyklus. Und Lebendimpfstoffe sind eben generell aufgrund der fehlenden Daten während der Therapie kontraindiziert und sie geben ein paar Empfehlungen ab, wie lange der Impfabstand sein sollte. Also generell ist es vor der Therapie 4 Wochen und die Pause sollte eben nach der Therapie sein, bei den TNF-Alpha-Blockern 2 Monate, bei den JAK-Inhibitoren 4 Wochen, bei den IL-17-Antikörpern frühestens nach 2 Monaten und beim Ustekinumab sollte es frühestens nach 15 Wochen eine Lebendimpfung gemacht werden. Das heißt zusammenfassend, Impfungen bitte kontrollieren vor Therapiestart und diese auch dann abschließen. Vor der Therapie bedeutet 4 Wochen, sprich 4 Wochen davor können Totimpfstoffe gegeben werden, 4 Wochen auch Lebendimpfstoffe und unter laufender Therapie kann ich Totimpfstoffe geben. Es ist möglich, es ist sicher, effektiv, eventuell macht man eine Serokontrolle und wenn ich sie unter laufender Therapie geben sollte, dann bitte in der Mitte des Therapiezyklus. Und Lebendimpfstoffe sind eben im Moment noch kontraindiziert, da brauchen wir ganz klar weitere Studien, die sagen, dass man es auch sicher geben kann. Und Therapiepausen gibt es unterschiedliche Ansichten, auch wie lange diese sein sollten. Manche Publikationen sagen, es sollten 2 bis 3 Halbwertszeiten sein. Manche sagen eben mindestens 1 Monat. Ich finde die Tabelle von der STIKO eigentlich recht gut und übersichtlich. Und ich sollte eben abwägen auch, ob ich eine erhöhte Infektanfälligkeit habe, zum Beispiel Herpes Zoster bei den JAK-Inhibitoren. und dann abwägen, wie hoch ist das Risiko wirklich, dass ich eine Impfung mache. Und ganz wichtig auch eben bei unseren Patienten, dass wir schauen, dass die Familien, die Kinder, die Geschwisterkinder, die Großeltern alle vollumfänglich geimpft sind, sodass das Risiko für den Patienten minimiert wird. Danke.
Liebe Frau Dozentin Diesner, vielen herzlichen Dank für diese wirklich gut strukturierte und klare Übersicht und die Empfehlungen. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass es doch Fragen gibt. Bitte. Alles klar? Ja, bitte.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte nur eine Frage. In der Praxis kommen ja die Kinder und man macht das Biologica-Screening oder das JAK-Inhibitor-Screening, die sind nicht geimpft, schickt sie dann zum Impfen und man macht dann wieder eine serologische Kontrolle von der humoralen Impfantwort und bei manchen ist einfach das IgG nicht nachweisbar, weil sie einfach das nicht produzieren. Ist dann trotzdem der Schutz gegeben zellulär oder würden Sie dann mit der Behandlung beginnen trotzdem oder würden Sie das verzögern, anders irgendwie messen?
Ich glaube, man muss immer abwägen. Die zelluläre Antwort kann ich nicht messen, ja. Das ist nicht möglich. Es gibt gerade bei den Masernimpfungen natürlich immer wieder auch Impfversager. Dann würde ich die noch einmal versuchen zu boostern, auch vielleicht einen anderen Impfstoff teilweise verwenden. Da sehen wir dann doch immer wieder auch, dass dann ein adäquater Anstieg ist. Überlegen, einerseits gibt es auch einen Applikationsfehler, ist auch immer wieder der Fall, und überlegen, wann habe ich zum Beispiel die Serologie, die Titerbestimmung gemacht, passt da das zeitliche Fenster. Und bei gewissen Impfungen, zum Beispiel FSME, ist es ja auch so, da sollte ich überhaupt keine Titerkontrolle machen, weil diese Titer so hin und her springen können und von heute auf morgen auch negativ sein können. Also hundertprozentig nur auf die Titer kann ich mich nicht verlassen. Und abwägen, wenn die Schwere der Erkrankung vorhanden ist und würde ich dann natürlich die immunmodulierende Therapie starten und nicht nur dann auf die Impfungen schauen.
Es gibt eine Frage aus dem Chat, die im Wesentlichen das wiederholt. Welche Bedeutung haben Impftiterbestimmungen im Kindesalter vor und während Immunmodulation?
Genau, also es gibt gewisse Impfungen, wo sie gut funktionieren, Hepatitis B natürlich, Pneumokokken, Haemophilus, das sind alles Dinge, die ich gut bestimmen kann. Bei anderen wie bei FSME oder so ist es natürlich nicht gut.
Bei den Influenza-Impfstoffen, da gibt es hauptsächlich Totimpfstoffe und auch Lebendimpfstoffe?
Also genau, es gibt eben bei der Influenza, was ja auch gerade aktuell ist, eigentlich die Empfehlung, 6 Monate bis 2 Jahre sollten einen Totimpfstoff bekommen und Erwachsene auch Totimpfstoffe. Und der nasale Impfstoff ist eben eine Lebendimpfung, die also zwischen 2 Jahren und 18 Jahren gegeben werden sollte.
Das heißt, genau mit dem muss man vorsichtig sein.
Den würde ich dann nicht nehmen. Ja. Covid eben gilt als Totimpfstoff, das heißt, das ist problemlos möglich, da gibt es genug Studien auch dazu.
Was wäre ein typischer Applikationsfehler, hatten Sie gerade erwähnt, vielleicht?
Zum Beispiel Masern und Röteln muss ich zusammenmischen. Dass ich es nicht zusammenmische, ist ein möglicher Fehler. Das machen leider manche junge Kollegen, dass die Spritze auseinandergeht. Es sind leider Kleinigkeiten, die immer wieder auch stattfinden.
Also, dass der Impfstoff einfach gar nicht injiziert wurde.
Genau so ist es. Und vielleicht halt wichtig, auch zu überlegen, wenn man wirklich ein kleines Kind, ein Säugling oder einen Zweijährigen hat, eigentlich einen Säugling, den ich auf Dupilumab einstellen möchte. Die MMR-Impfung ist ab 6 Monaten möglich, dann ist er mit 9 Monaten abgeschlossen. Wenn es wirklich nicht funktioniert, dass der so lange warten kann, dann mache ich auf jeden Fall eine Impfung. Der ist dann schon zu 95% eigentlich geschützt gegen Masern, Mumps, Röteln. Und ich brauche nur die zweite, damit ich einen lebenslangen Booster habe. Das heißt, immer abwägen auch, wie ist der Impfschutz nach einer oder 2 Teilimpfungen und dann die Therapie eben planen und starten.
Diese Tabelle, die Sie gegen Ende gezeigt haben, die war ja sehr informationsreich. Ist die so in der STIKO-Empfehlung drin oder haben Sie die zusammengestellt?
Die STIKO-Empfehlung hat einige Biologiker mehr drinnen. Ich habe es dann für unsere Fragestellung zusammenkopiert. Okay. Aber es ist in der Publikation so als Online-Anhang enthalten, aber leider nicht abgedatet. Und 7 Jahre ist schon lange her.
Vielleicht darf ich noch was fragen zu, es gibt ja natürlich für uns immer wieder schwierige Situationen und ich würde Sie gern fragen, ob Sie auch schon mal in dieser Situation waren. Sie haben eine Familie von Impfgegnern, die aber durchaus einer Dupilumab-Therapie zustimmen, weil die ganze Familie nicht mehr schlafen kann, weil das Kind so eine schwere atopische Dermatitis hat. Was würden Sie dann machen?
Ich glaube, man muss unterscheiden, ist es wirklich eine Impfgegnerfamilie oder sind sie impfkritisch? Die meisten haben einfach sehr viel Fehlinformation, die man aufklären kann. Und viele davon kann man wirklich überzeugen, dass gewisse Impfungen Sinn machen. Das heißt, in die Aufklärungsarbeit würde ich schon nochmal Zeit investieren. Habe ich jetzt wirklich eine Impfgegnerfamilie und Dupilumab war die Frage, dann würde ich natürlich die Therapie machen, weil was kann das Kind dafür jetzt mit einer schweren Neurodermitis, nur weil die Eltern eben nicht impfen wollen. Also das ist, der Benefit der Therapie überwiegt dann natürlich und das Risiko einer Infektion hat es ja so oder so. So ist es, genau. Dupilumab ist nicht vergleichbar. Und wir wissen eigentlich, da gibt es ja auch sehr viele Studien mittlerweile auch, dass also wirklich die T-Zell-abhängige Antwort ja trotzdem gut funktioniert. Somit ist davon auszugehen, dass ich nicht so eine Immunsuppression habe, als eben bei anderen TNF-Alpha-Blockern oder JAK-Inhibitoren. Das stimmt.
Darf ich das fragen? Vielleicht habe ich das bei Impfnamen nicht so richtig verstanden.
Verzeihung?
Ja, ja.
Varicella Impfung. Empfehlen Sie jetzt allen Kindern oder haben Sie nur gesprochen über die Kinder? Die
nein, es ist für alle
das
Kinder.
Das ist eine Neulinie, oder?
Nein, das ist eigentlich seit Jahren drinnen, vor dem Beginn von Gemeinschaftseinrichtungen, okay, dass Kinder Varicellen geimpft werden sollten.
Und darf ich fragen, warum? Weil Varicella eigentlich bei Kindern sehr,
naja,
sehr...
Nein. Also,
wirklich, bei Kindern
ja,
auch? Ja?
Aber
bei
es
Jugendlichen
ist ja,
schon, aber... Ja?
Also Varicellen ist ja keine einfache Erkrankung. Es hat ja unterschiedliche Faktoren, warum wir impfen. Wir verhindern die Komplikationen, die es sehr wohl gibt. Hirnhautentzündung, Lungenentzündungen. Sie haben keinen schweren, also so langen und schweren Verlauf, wenn sie sich infizieren. Das bedeutet, das Kind leidet nicht 1-2 Wochen auch unter dem Ausschlag. Es hat auch einen ökonomischen Aspekt, dass die Eltern dann nicht 1-2 Wochen zu Hause bleiben müssen. Und das, was natürlich auch wichtig ist, dass ja die Daten in die Richtung gehen, wenn wir Varicellenimpfen, dass wir auch wirklich das Risiko für den Herpes Zoster reduzieren.
Das heißt, ist mir bekannt bei Erwachsenen. Ich bin nur überrascht, vielleicht, ja, bin ich
das
nicht
sind
informiert.
Viele Faktoren.
Das ist für mich eine neue Information, dass man auch bei Kindern eigentlich jetzt befürwortet eine Impfung. Vielen Dank. Ja, das
nehmen auch die meisten eigentlich an. Also das ist eigentlich eine sehr gut akzeptierte Impfung.
Hinten bitte. Ach so. Moment.
Genau, wenn Sie also die Frage war, ob die Varicellenimpfung übernommen wird von der Kasse. Nein, wenn Sie sich den Impfplan anschauen, haben Sie eine Unterteilung in Rot, das wird von der Kasse übernommen, und Blau wird eben von der Kasse nicht übernommen. Viele Eltern glauben dann, das ist auch eine Reihung, wie wichtig die Impfungen sind. Da muss man eben aufklären, dass dem nicht so ist, dass es genauso wichtig ist und empfohlen ist.
Ja. Ich hätte noch eine Frage zu einer anderen Impfung. Wie schaut es aus mit Immuntherapien unter Dupilumab? Gibt es da irgendwelche Daten über die Effektivität?
Ja, da gibt es ausreichend Daten und da gibt es auch ein ERCI Position Paper dazu, dass das, also Immuntherapie bedeutet Allergietherapie, dass es gut funktioniert und weiter gemacht werden soll und darf. Dann gibt es aber ein rezentes Papier dazu. Wolltest du, Scholt? Natürlich, ich muss immer den Abstand, das ist aber eh klar, bei der Allergie-Immuntherapie soll ich immer einen Abstand zu anderen Injektionen haben, sei es jetzt zur Impfung, sei es zu einer Dupilumab- oder Biologikergabe.
Ich hätte noch eine Frage, also zur Totimpfstoffen während Immuntherapie, also das soll an der Mitte vom Zyklus gegeben werden, vor allem damit die Impfung besser anspricht oder
das hat jetzt nicht Nebenwirkungen? Genau, es ist ähnlich eigentlich wie bei der Allergie-Immuntherapie, wo ja auch das empfohlen ist, eben mit 1-2 Wochen Abstand, einfach deswegen, damit man auch die Nebenwirkungen besser zuordnen kann. Weil den Spiegel bei den Biologikern halte ich ja mehr oder weniger. Von dem aus macht es eigentlich keinen Sinn, die Empfehlung, dass ich es in der Mitte des Zyklus unbedingt machen muss.
glaube, damit bedanken wir uns sehr bei der Dozentin Diesner-Treiber. Applaus